Ich habe meine Predigt überschrieben mit große Wunder im Leben demütiger Sünder. Und wir lesen Matthäus 15, Vers 21 bis 28 in unserer Lutherbibel auf der Seite 30 im Neuen Testament. Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, ein kanaanäisch Weib ging aus derselbigen Grenze und schrie ihm nach und sprach: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Lass sie doch von dir, denn sie schreiet uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nicht gesandt, denn nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tisch fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselbigen Stunde. Wisst ihr, die Frage an jeden von uns ist, besonders heute Morgen: Hast du einen demütigen Geist? Hast du eine demütige Einstellung zu deinem Leben? Hast du einen demütigen Geist? Jesus hat uns perfekt geliebt. Er hat alles dafür getan, dass wir Vergebung unserer Schuld haben können. Wir wissen das. Vergebung brauchen wir unbedingt, weil wir ohne Vergebung ganz sicher in die Hölle kommen. Das hat Gott in seinem Wort immer und immer wieder klar gemacht. Ohne Vergebung werden wir vom Zorn Gottes vernichtet. Allerdings brauchen wir Vergebung unserer Schuld und Sünde, und das braucht zuallererst Buße. Und das ist immer eine aufrichtige Bitte um Vergebung. Deshalb hat Jesus, als er angefangen hat zu predigen: Tut Buße und glaubt an das Evangelium, Markus 1, Vers 15. Buße tun, das ist ein großes Problem. Das schaffen die allermeisten Leute nicht, weil sie hochmütig und stolz sind. Aber ohne Demut gibt es keine Vergebung, und ohne Demut kommt kein Mensch in den Himmel. Und dann müssen wir Gott bitten, in unser Leben zu kommen, damit er die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. Und das hilft uns, dass unser Leben auch wirklich gelingt. Davon redet Johannes 1, Vers 12. Wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus als Herrn aufnehmen hat auch sehr viel mit Demut zu tun. Denn in unserem Leben als Christ geht es immer darum, Jesus nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein. Darauf liegt ein unfassbar großer Segen. Es kehrt ein Friede ins Herz ein, den wir vorher nie gekannt haben. Aber auch die Nachfolge Jesu hängt immer zuallererst mit deiner und meiner Bereitschaft zur Demut zusammen. Ich weiß nicht, ob uns wirklich bewusst ist, wer Gott ist. Gott ist der Schöpfer des Universums. Und wisst ihr? Er braucht nichts von uns. Nichts. Gott hat nie einen schlechten Tag. Es fehlt ihm an nichts, was er sich nicht leisten könnte. Er ist auf nichts angewiesen, was wir ihm geben könnten. Gottes Größe ist so gewaltig, dass wir nie etwas für ihn tun müssen oder tun können. Gott kann alles, Gott hat alles, Gott ist alles. Jedes Denken, dass Gott etwas von uns braucht, ist doch geradezu lächerlich. Diese Erkenntnis, dass Gott nichts von uns braucht, wisst ihr, er braucht wirklich nichts von uns, hat gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Denn alles, was Gott von uns haben will, ist doch zuallererst nicht für Gott, sondern für uns selber. Alles, was Gott für uns tut, ist zum Segen für uns oder zum Segen für andere Menschen, mit denen wir zusammen leben. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wir in Demut vor Gott leben und uns ihm völlig unterwerfen, dann tun wir für uns selber das Beste. Jesus zu dienen und in Demut für ihn zu leben, ist das Beste für uns Menschen. Für uns und für die Menschen, die um uns herum sind, mit denen wir zusammenleben. Deshalb braucht jeder Christ, der Jesus treu sein will und seinen Segen erfahren will, einen demütigen Geist. Die Bereitschaft zur völligen Unterordnung unter den Willen Gottes. Und das ist das Wort Gottes. Im letzten Kapitel vom Propheten Jesaja lesen wir Folgendes über Gott. Jesaja 66, 1 bis 2. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank. Also der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank. Was ist denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Wir haben es mit einem Gott zu tun, dessen Größe wir uns nicht vorstellen können. Jede Vorstellung, die wir uns über Gott machen, ist immer lächerlich verglichen mit der tatsächlichen Größe Gottes. Und Gott fragt uns Menschen: Was ist denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Wir können Gott mit unserer Vorstellung und unserem Verstand niemals erfassen oder einen Tempel bauen, in dem er wohnen könnte. Nichts auf dieser Erde kann die Größe Gottes fassen. Das geht nicht. Er ist viel zu allmächtig. Wenn die Erde seine Fußbank ist, dann ist das doch klar. Und Gott sagt hier: Meine Hand hat alles gemacht, was da ist. Haben wir das verstanden? Alles, wirklich alles, kommt von Gott. Und wisst ihr, nichts kommt von uns, geschweige denn von mir. Nichts ist durch Evolution oder von selber entstanden. Wie dumm muss man denn sein, das zu glauben? Wie blind muss man denn sein für die Realität der Schöpfung, dass es tatsächlich Menschen gibt, die diese Welt ohne Gott erklären wollen? Und die Frage ist wirklich: Was willst du einem Gott geben, der alles gemacht hat? Womit willst du ihn denn beeindrucken? Was könntest du für Gott tun, dass es dir etwas schuldig wäre? Unsere Arroganz, unsere Hochmut, unser Stolz ist für Gott völlig widerlich und abstoßend, weil es überhaupt keinen Grund für Stolz und Hochmut in unserem Leben gibt. Wir alle sind kaputt, so kaputt von der Sünde. Paulus sagt in 1. Timotheus 1, 15, denn das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Vornehmste bin. Er sagt, ich bin der Schlimmste von allen Sündern, sagt Paulus. Luther hat sich als stinkenden Madensack bezeichnet, als die Menschen sich Lutheraner genannt haben. Sagt er, ich bin ein stinkender Madensack, nennt euch Christen. Was glaubst du, was du bist? Deshalb sagt Jesaja in Kapitel 66, nachdem er die Größen Gottes beschrieben hat, Folgendes über Gott. Gott sagt: Ich sehe aber an, als ich sehe an, sagt Gott, den Elenden und der zerbrochenes Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Der allmächtige Gott sieht nicht auf kluge Professoren, hochmütige Theologen, reiche Angeber, begabte Schauspieler, mächtige Politiker oder sonst jemand. Für ihn ist das alles einfach nur wertlos, unwichtig, vergänglich. Dazu kommt, dass Gott im Gericht diese Erde verbrennen wird. Es gibt nichts auf dieser Welt, worauf wir uns vor Gott etwas einbilden könnten. Elend zerbrochenen Geistes, das ist Demut und nichts als Demut. Und dann noch die Furcht vor dem Wort Gottes. Keiner von uns hat das Recht, Gottes Wort zu verändern, geschweige denn in modernen Übersetzungen ständig das Wort Hölle oder sonst etwas wegzulassen. Gott wird das sich ganz sicher nicht gefallen lassen. Das hat er in seinem Wort am Ende der Bibel in Offenbarung 22 bereits angekündigt. Gott will, dass wir sein Wort fürchten, dass wir es ernst nehmen und dann auch tun. Und Gott sieht unsere Heuchelei, unseren Hochmut und das widert ihn an. Und in Jesaja 66 steht dann im Vers 3, was für tolle Dinge die Menschen für Gott tun. Und man wundert sich über diese krassen Vergleiche. Aber das, was der Mensch tut, ist aus lauter Heuchelei, lesen wir Jesaja 66, Vers 3. Denn wer einen Ochsen schlachtet, das war ein Opfer, ist eben, als der einen Mann erschlüge. Wenn es aus Heuchelei geschieht. Wer einen Schaf opfert, ist, als der einen Hund den Hals bräche. Wer Speiseopfer bringt, ist, als der Saublut opfert. Das ist ein Gräuel. Wer des Weihrauchs gedenkt, ist, als der Unrecht lobet. Solches erwählen sie in ihren Wegen und ihre Seele hat gefallen an ihren Gräueln. Hier werden alle möglichen Opfer aufgezählt, die Menschen Gott bringen und da schlachtet einer einen Ochsen für Gott. Und für Gott ist das, wie wenn jemand einen Mann ermordet, weil das mit der falschen Motivation geschieht. Das heißt, das für Gott gebrachte Opfer ist nichts anderes als eine schreckliche Sünde. Und wenn du Gott 100 Euro gibst und glaubst, dass Gott dir dann etwas schuldig ist, dann hast du überhaupt nicht verstanden, dass Gott dir niemals etwas schuldig ist. Gott schuldet dir überhaupt nichts. Und du kannst mit Gott auch nicht verhandeln. Ich tue etwas für Gott und dann muss er meine falschen Wege segnen. Kein Mensch kann mit Gott verhandeln. Das ist nichts als grenzenloser Stolz und Hochmut. Wir schulden Gott ein Leben in Demut und Gehorsam, und zwar immer und in jeder Situation. Wir können unsere Sünde mit religiösen Taten niemals ausgleichen. Gott will keine berechnende Heuchelei. Er will deinen zerbrochenen Geist und er will Furcht vor seinem Wort. Gott will Demut und Gehorsam. Er braucht nichts von dem, was du für ihn tun willst. Du kannst nichts für Gott tun. Du kannst dem Gott doch nichts geben, der alles gemacht hat. Das müsste uns eigentlich klar sein. Du kannst Gott nur demütig und gehorsam sein, um Gottes reichen Segen für dich und andere Menschen zu erfahren. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen und mit der richtigen Haltung zu Gott kommen. Kommen wir zu unserem Predigttext, wo es genau um diesen Zusammenhang geht. Mein erster Punkt, Gott geht zu den Elenden und Verlorenen. Matthäus 15, 21, und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Jesus ging weg von dem Ort, wo er war. Aus Matthäus 14, 34 wissen wir, dass er im Land Genezareth war. Das war in der Gegend von Kapernaum, nordwestlich vom See Genezareth. Dort hatten ihn nach Matthäus 15, 1 auch die Schriftgelehrten und Pharisäer besucht. Das war damals die religiöse Elite, die mit ihrem Stolz blind waren und jegliche Demut vergessen ließen. Sie wussten immer nur, was andere falsch gemacht haben und wussten gar nicht mehr, wie sehr sie selber von der Sünde zerstört waren. Und sie fragten Jesus in Matthäus 15, 2, warum übertreten deine Jünger der Ältesten Aufsätze, sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen? Gewaschene Hände, das war den Frommen wichtig. Auf Äußerlichkeiten hat man immer geachtet. Aber im Herzen der Schriftgelehrten und Pharisäer sah es grauenhaft aus. Deshalb sagt Jesus den Frommen, Pharisäern und Schriftgelehrten in Matthäus 15, Vers 18 bis 20, was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen und das verunreinige den Menschen, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, sagt er den Leuten. Und dann zählt er auf, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen essen, verunreinigt den Menschen nicht. Ein Glaube, der nur auf Äußerlichkeiten achtet, ist vollkommen wertlos vor Gott, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Wir haben kein gutes Herz, sondern wir haben ein völlig verdorbenes Herz, in dem die Sünde wohnt. Und das kann nur zur Buße und Demut führen. Und bevor wir uns mit Äußerlichkeiten aufhalten, muss unser Herz neu werden. Wir sind herzkrank. Wir brauchen Jesus, um ein neuer Mensch zu werden. Wir brauchen Buße und Demut, um eine Neugeburt an unserem inneren Menschen erfahren zu können. Und man hat den Eindruck, Jesus hat genug von den frommen Juden. Und deshalb sagt er in Matthäus 15, 21, und Jesus ging aus von dannen, hat es nicht ausgehalten und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Tyrus und Sidon liegen an der Mittelmeerküste im heutigen Libanon, nördlich von Israel. Dort wohnten die Kanaaniter. Sie waren Heiden. Tyrus und Sidon wird oft in der Bibel erwähnt. Zum Beispiel Hesekiel 26 bis 28. Aber auch in Matthäus 11 lesen wir von dieser Gegend. Dort sagt Jesus etwas Interessantes, Matthäus 11, Vers 21 bis 22. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind, sie hätten vor Zeiten im Sack und in der Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am jüngsten Gerichte denn euch. Jesus redet zu den Leuten von Korazin und Bethsaida, das war nördlich vom See Genezareth im jüdischen Land, direkt zu den Juden. Und Jesus sagt zu den frommen Juden, wären solche Taten, wie ich bei euch getan habe, zu Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind, sie hätten vor Zeiten in Sack und in der Asche Buße getan. Also Jesus redet hier positiv über die Gegend von Tyrus und Sidon. Denn hier waren bußfertige Leute, die Jesus mit seiner Botschaft und seinem Wirken und seinen Wundern erreichen konnte. Und das lesen wir jetzt auch in Vers 22 in unserem Text, Matthäus 15, 22. Und siehe, ein kanaanäisch Weib ging aus derselben Grenze und schrie ihm nach und sprach, ach Herr, du Sohn David, erbarme dich mein, meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget. Es gibt einen Parallelbericht zu dieser Geschichte in Markus 7, den wir noch kurz anschauen wollen. Markus 7, 24 bis 26. Und er stund auf und ging von dannen in die Grenze von Tyrus und Sidon und ging in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen sein. Denn ein Weib hatte von ihm gehört, deren Töchterlein einen unsauberen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Und es war ein griechisch Weib aus Syrophönizien. Und sie bat ihn, dass er den Teufel von ihrer Tochter austriebe. Hier finden wir zusätzliche Details. Die Tochter der kanaanitischen Frau war vom Teufel nicht nur geplagt, sie war vom Teufel besessen. Sie hatte einen Dämonen in sich, einen unsauberen Geist, der sie geplagt hat. Und das war für die Frau natürlich furchtbar. Sie konnte nichts dagegen tun. Wisst ihr? Sie hat jeden Tag ihre Tochter angeschaut und nur gelitten, wie der Teufel die Tochter zerstört hat. Es war eine furchtbare Belastung für diese Familie. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass aus den Kanaanitern die schlimmsten und furchtbarsten Regionen kamen. Kinder wurden geopfert. Es gab viele okkulte Praktiken und der Satan nahm die Leute in Besitz, die ihn angebetet haben. Deshalb sagte auch die kanaanitische Frau in unserer Geschichte, meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Und die Frau war verzweifelt. Die kanaanitische Frau hatte von Jesus gehört und mitbekommen, dass er in der Gegend war. Und sie sagt zu Jesus, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Der Titel Sohn Davids bezieht sich auf den verheißenen König für Israel und nicht für die Heiden. Deshalb sagt die heidnische Frau zu Jesus, ach Herr Jesus, du Sohn Davids, ihr war auch klar, dass sie nicht zum Volk der Juden gehörte. Aber dennoch wollte sie, dass Jesus ihr hilft. Sie wusste, Jesus war der verheißene Sohn Davids, der Messias, den Gott seinem Volk versprochen hatte. Auch wusste sie aus Jesaja 9,7, dass der Messias sein sichtbares Reich auf dieser Erde aufrichten wird, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und seinem Königreiche. Damit ist das tausendjährige Reich gemeint, das noch uns bevorsteht. Schon im Alten Testament hat Gott dem Abraham immer und immer wieder seinen Segen verheißen. Das beginnt ab 1. Mose 12 schon. Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 12, 2 bis 3, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und Jesus war der Sohn Davids und damit der Sohn Abrahams. Auch das lesen wir bereits am Anfang vom Matthäusevangelium, das auch als das Judenevangelium bezeichnet wird. Matthäus 1, Vers 1 steht, dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Vielleicht fragst du dich, warum die Juden seit Abraham so viele Verheißungen bekommen haben. Warum sagte Gott zu Abraham, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen Namen machen und sollst ein Segen sein? Warum sagt Gott, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden? Wir wissen das nicht. Das war Gottes souveräne Entscheidung. Das war sein Plan, den wir so anerkennen und gutheißen müssen. Denn alles, was Gott festgelegt hat, ist automatisch das Beste für uns, weil es eben von Gott kommt. Er muss keinen von uns fragen. Und wer die Entscheidung Gottes mit dem Volk Israel anerkennt, der hat automatisch den Segen Gottes auf seiner Seite. Denn Gott sagt schon zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Diese Verheißung gilt bis heute. Und wir tun gut daran, uns danach zu richten, weil wir sonst von Gott verflucht werden. Hier steht es doch. Und wer Israel segnet, den segnet Gott. So steht es hier. Bedeutet das, dass Gott uns weniger liebt wie Israel? Nein, das heißt es ganz sicher nicht. Deshalb sagt Gott schon zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, der Segen für Israel ist am Ende ein Segen für die ganze Welt. So wollte es Gott haben. Das war schon immer sein Plan. Deshalb sagt Paulus in Römer 8 zu uns Heidenchristen Folgendes, Römer 8, Vers 38 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes, die wir als bekehrte Heiden in Jesus bekommen, gilt für alle Ewigkeit. Nichts, gar nichts kann uns jemals von der Liebe Gottes trennen. Wer einmal zu Jesus gehört, ist für immer mit der Liebe Jesu fest verbunden. Aber der Plan Gottes mit seinem Volk Israel war Gottes souveräne Entscheidung, der wir uns unterordnen müssen. Warum? Weil Gott es will. Denn alles, was Gott entscheidet, ist automatisch gut und richtig für alle Menschen. Nur dein Stolz spricht da dagegen. Zweitens, Jesus akzeptiert nur demütige und ehrliche Buße. Hören wir, was Jesus auf die Aussage der Frau macht. Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Matthäus 15, 23. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen, lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Jesus gibt der heidnischen Frau keine Antwort. Denn als heidnische Frau hatte sie keinen Anspruch auf Jesus, den Sohn Davids. Die Frau wusste das. Und was noch wichtiger war, die hilflose kanaanitische Frau anerkannte den Willen Gottes, und sie rebellierte nicht dagegen. Denn wenn wir sündige Menschen den Willen Gottes anerkennen, dann ist das ist so wichtig. Unsere persönliche Empfindung nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sind immer irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott will. Denn er ist der allmächtige Gott. Und dann lesen wir, da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen, lass ich doch von dir, denn sie schreit uns nach. Die Jünger sagen zu Jesus, lass sie doch von dir. Man könnte auch sagen, gib ihr, was sie will, damit sie geht. Sie hört nicht auf zu rufen, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Sie wird sonst keine Ruhe geben. Und dann Vers 24, er antwortete aber und sprach, ich bin nicht gesandt, denn nur den verlorenen Schafen von dem Hause Israel. Uns erscheint die Reaktion von Jesus sehr hart. Jesus sagt seinen Jüngern, ich habe nicht den Auftrag, der Frau zu helfen. Sie gehört zum Volk der Kanaaniter, sie ist eine Heidin. Wisst ihr, es braucht sehr viel Demut, um diese nicht vorhandene Bereitschaft Jesu zur Hilfe für die hilflose Frau zu verstehen. Aber wie wir später sehen, hilft Jesus der Frau doch. Aber Jesus will wissen, ob die Frau verstanden hat, dass nur demütige Sünder seine Hilfe erfahren können. Matthäus 15, 25, sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Unglaublich. Keine Diskussion, keine Widerrede, dass Gott ungerecht ist, weil sie nicht die erste Priorität Jesu war. Im Gegenteil, sie weiß, mir kann nur Jesus helfen. Nur Jesus kann meine besessene Tochter von ihren Dämonen befreien. Sie wirft sich vor Jesus auf den Boden in den Staub der Straße. Sie ruft voller Verzweiflung, Herr, hilf mir. Und was macht Jesus? Er setzt auf seine erste Ablehnung noch eins drauf. Er sagt in Vers 26, aber er antwortete und sprach, es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Hier finden wir einen ersten Hinweis auf Jesus, der das Brot des Lebens ist. Wer wirklich leben will, der braucht Jesus, das Brot des Lebens. Davon lesen wir in Johannes 6, 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubet, den wird nimmermehr dürsten. Der Durst nach Leben kann nur bei Jesus gestillt werden. Davon sind wir zu 100% überzeugt, denn das Grundproblem unserer Sünde verhindert jedes Leben. Sünde zerstört uns von innen heraus. Schaut euch doch um. Nur die Vergebung Jesu kann meine und deine kaputte Seele gesund machen. Nur wer Jesus nachfolgt, findet den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Du kannst probieren, was du willst. Das Leben, das dich wirklich befriedigt, findest du nur bei Jesus. Denn nur Jesus gibt eine Antwort auf das Sündenproblem. Eine Antwort auf das, was nach dem Tod kommt. Du kannst niemals befriedigt leben, hört mal zu, niemals befriedigt leben, ohne Vergebung und ohne ewiges Leben zu haben. Diese Woche sind zwei Leute aus meiner Verwandtschaft gestorben. Alte Menschen, die beim Heiland sind. Wenn du weißt, wo du hingehst, ist doch gigantisch. Warum sind so viele Menschen so dumm, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass sie Vergebung brauchen, dass sie Jesus brauchen, um am Leben satt zu werden? Und dann sagt Jesus zu der Frau, es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Das heißt, Jesus vergleicht die Frau mit einem Hund, der das Brot nicht verdient hat. Denn jetzt in diesem Moment war dieses Brot des Lebens nur für Israel bestimmt, auch wenn es nach der Ablehnung durch die Juden auf alle Heiden erweitert wurde. Aber eines macht Jesus mit dem Vergleich mit dem Hund sehr deutlich. Du bist ein Hund. Du bist es gar nicht wert, dass Jesus dir hilft. Ach, das gefällt uns gar nicht, gell? Du bist viel zu sehr von der Sünde zerstört. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir Menschen von Jesus erzählen und sie evangelisieren, es gibt keine Bekehrung, kein neues Leben mit Jesus, wenn ein Mensch nicht versteht, dass er ein Sünder ist, dass er ein Hund ist. Wir sind völlig hilflos ohne Jesus. Wir sind zu 100% auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Wir können Gott gar nichts bringen, wenn wir zu Jesus kommen. Ohne die Erkenntnis, dass ich ein elender Sünder bin und die Vergebung Jesu unbedingt brauche, gibt es kein neues Leben in Jesus. Jesus sagt, tut Buße. Ja, was heißt es denn? Es braucht Buße und die Erkenntnis, dass meine Sünde mich in die Hölle bringt. Deshalb brauche ich Vergebung durch das Blut Jesu. Bekehrung ohne Buße ist keine Bekehrung. Unsere eigene Gerechtigkeit ist völlig wertlos, sagt Gott. Wie ein unflätig schmutziges Kleid. Wir brauchen den Tod Jesu am Kreuz und die ehrliche Bitte um Vergebung, um in den Himmel zu kommen. Wie reagieren denn die Menschen, wenn wir ihnen sagen, dass sie elende Sünder sind, die Vergebung brauchen? Sie sagen uns, das stimmt nicht. Was fällt dir ein, so etwas zu behaupten? Ich habe keinen umgebracht. Ich habe sehr viel Gutes getan. Und außerdem bin ich für vieles in meinem Leben gar nicht verantwortlich. Das waren meine Eltern. Da kann ich nichts dafür. Das hätte die kananitische Frau auch sagen können. Sie war in das kananitische Volk mit all den okkulten Belastungen hineingeboren. Was konnte sie schon dafür? Aber wie reagiert die Frau? Matthäus 15, 27. Sehr bemerkenswert, was hier steht. Sie sprach, ja, Herr. Ja, Herr. Aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tisch fallen. Die Frau sagt, ja, Herr. Ja, Herr, ich bin ein Hund. Ich bin ein elender Sünder. Sie übernimmt Verantwortung für ihre Sünde und hört auf, Sünde auf andere zu schieben. Das müssen wir tun, wenn wir gerettet werden wollen. Wer seine eigene Sünde nicht sieht und seine Sünde nur auf andere schiebt, der braucht doch Jesus nicht, oder? Der ist doch ein guter Mensch. Das ist eine Lüge Satans. Wer seine Sünde nicht wirklich eingesehen hat, der ist ganz sicher kein Christ. Denn er wird die Strafe für seine Schuld und Sünde selber tragen müssen. Und das bringt ihn automatisch in die Hölle. Das geht nicht anders. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, wir lügen uns an. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündiget, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Sündenerkenntnis und Buße über meine Sünde ist der einzige Weg, um ein Kind Gottes zu werden. Und diese Sündenerkenntnis hat die Frau in unserem Text. Sie weiß, wie kaputt sie von der Sünde ist. Dreimal hat die kanaanäische Frau Jesus mit Herr angeredet. Andere Leute hätten sich schon längst abgewandt. Aber sie war so am Ende mit ihrem Leben, dass sie sagte, aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tisch fallen. Sie wusste, mir kann nur Jesus helfen. Nur ein Brosame aus der Hand Jesu ist das, was ich brauche. Sie wusste, Jesus ist der Einzige, der meine Tochter befreien kann. Mir geht es gar nicht um die Verheißungen, die für die Juden waren. Keine Diskussion. Das Einzige, was ich brauche, ist Jesus und nur Jesus allein. Kein Neid, kein Stolz, keine Diskussion. Wer so mit seiner Schuld und Sünde zu Jesus kommt, der erfährt eine wirkliche, echte Bekehrung und Neugeburt. Ein demütiger Sünder erreicht immer das Herz Gottes. Immer das Herz Gottes. Das müssen wir uns merken. Alles andere bringt nichts. Wirklich. Deine fromme Leistung, mit der du vor Gott besser dastehen willst, ist für Gott ein Gräuel. Er kennt deinen Stolz. Er kennt deine Heuchelei und deinen Hochmut. Er weiß, dass du völlig kaputt von der Sünde bist. Und hören wir, was Jesus jetzt tut, mein dritter und letzter Punkt. Jesus überschüttet demütige Sünder mit seinem Segen. Matthäus 15, 28. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Weib, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselbigen Stunde. Jesus hat es der kanaanitischen Frau ganz sicher nicht einfach gemacht, zu ihr zu kommen und Hilfe zu erlangen. Aber Jesus war der Einzige, der ihr helfen konnte, und das wusste die Frau. Jesus war der Einzige, der den Dämon aus der Tochter austreiben konnte. Aber Jesus war erst bereit zu helfen, nachdem die Frau wirklich zu demütiger Buße bereit war. Wir hören keine Widerrede der Frau. Kein Aufbegehren gegen den ungerechten Gott, der die Juden bevorzugt hat. Kein Hinwegsetzen über das Wort Gottes, über den Willen Gottes. Ich habe am Anfang gesagt, Gott braucht uns nicht. Ja, Gott liebt uns. Aber Gott braucht keine Heuchelei, kein bisschen christlich. Keine gespielte Frömmigkeit vor den Leuten. Keine Sonntagschristen, die sich im Alltag wie Schweine verhalten. Jesus will uns gerne helfen. Aber es geht immer nur zu seinen Bedingungen. Wir haben das Problem mit unserer Sünde. Ich habe es mit meiner Sünde jeden Tag. Wir haben das Problem, dass unsere Sünde uns in die Hölle bringt. Wir brauchen einen gnädigen Gott. Und Jesus sagt der Frau, O Weib, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du willst. Diese geplagte heidnische Frau hat verstanden, nur Jesus kann mir helfen. Nur Jesus ist das Brot des Lebens. Nur Jesus hat die Macht, meine Tochter von diesem Dämonen zu befreien. Und du kannst jetzt den Dämonen mit jedem Problem in deinem Leben ersetzen. Wirkliche Hilfe gibt es nur bei Jesus, bei dem allmächtigen Gott. Und das erfordert immer deine Demut. Höre auf, deine Schuld auf andere zu schieben. Gib dein Leben und alle Sorgen in die Hand Jesu. Tu Buße, ordne dich seinem Wort unter. Und vergiss nicht, was ich am Anfang von Jesaja 66, Vers 2 gelesen habe. Dort sagt Gott zu jedem von uns, ich sehe aber an, sagt Gott, den Elenden und der zerbrochenes Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Mit dieser Haltung lasst uns leben. Darauf kommt es an. Jesus liebt es, wenn wir in großer Demut zu ihm kommen. Das ist die richtige Haltung. Das tut uns so weh, weil wir so stolze Menschen sind. Es geht uns allen gleich. Aber Jesus liebt uns, wenn wir in Demut zu ihm kommen, weil das die richtige Haltung ist, die wir haben sollten. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text und danke dir, dass du uns immer wieder den Spiegel vor die Augen hältst. Herr, wir sind kaputt, völlig kaputt von der Sünde. Und selbst als fromme Leute, da denken wir noch, was wir alles für dich gemacht haben. Herr, vergib uns, Herr. Danke, dass du mit deinem Blut alles bezahlt hast. Danke, dass du uns liebst, dass du uns erlöst hast, dass wir einen Platz im Himmel haben, Herr. Die Erlösung von dir ist so gewaltig, Herr. Wir wollen uns demütigen vor dir und dir danken für deine unendliche Liebe, Herr, die uns in den Himmel bringt. In Jesu Namen. Amen.